Auch einen schönen guten Morgen von meiner Seite aus. Es ist schön, mal wieder vor euch zu stehen und für euch predigen zu dürfen. Und ich habe euch wie üblich ein Bild mitgebracht und würde euch gerne fragen, kann mir jemand sagen, wer diese Person ist? Genau, man hört es schon, das hier ist Tom Hanks. Kann mir jemand sagen, wer Tom Hanks ist oder was er macht? Er ist ein Schauspieler. Er gehört wohl zu den größten Schauspielern, die Hollywood je hervorgebracht hat. Aber ich würde gerne mal so ein bisschen eure Filmkenntnis abfragen. Was glaubt ihr denn, ist der bekannteste Film oder der beste Film, der erfolgreichste Film, den Tom Hanks je gedreht hat? Forrest Gump, einstimmig. Alle sagen Forrest Gump, einstimmig. Genau, Forrest Gump ist wohl der Film, mit dem Tom Hanks seinen Durchbruch geschafft hat. Und worum geht es in Forrest Gump? Bei Forrest Gump geht es um einen Menschen, der ziemlich kuriose Sachen erlebt, der ziemlich viele Abenteuer erlebt. Aber man weiß auch, Forrest Gump ist nicht ganz normal. Forrest Gump ist nicht so wie die anderen alle. Und es wird innerhalb der ersten 10 Minuten, wenn man diesen Film schaut, wird sehr deutlich, Forrest Gump wird fast von allen Menschen abgelehnt, die mit ihm zu tun haben. Forrest Gump ist geistlich behindert und Forrest Gump leidet sehr darunter, wie die anderen Menschen ihn da deswegen alleine behandeln. Er wird von der Schule eigentlich fast abgelehnt, also er ist eigentlich zu dumm für die Schule. Keiner will sein Freund sein, keiner will neben ihm sitzen. Alle lehnen ihn ab, machen sich über ihn lustig, demütigen ihn, wo sie nur können. Und trotzdem ist es interessant, dass dieser Mann am Ende des Films zum Segen für ganz viele Menschen wird. Ich möchte mit euch heute eine biblische Person anschauen, die in ähnlicher Weise das erlebt hat, was Forrest Gump so durchgemacht hat. Ein Mensch, der sehr viel Spott erleiden musste. Ein Mensch, der gedemütigt wurde. Ein Mensch, der viel ertragen musste. Und trotzdem wurde durch diesen Menschen ganz viel Segen anderen Menschen zuteil. Und diese Person ist kein Mann, sondern es ist eine Frau. Und diese Person, die ich mit euch heute gerne anschauen möchte, heißt Hannah. Und ich finde, wenn man diese Geschichte so durchgegangen ist, dann lernt man von Hannah in einer sehr vorbildlichen Art und Weise, wie man Gott in schweren Zeiten vertrauen kann. Ja, also es soll heute darum gehen, wie kann man Gott in schweren Zeiten vertrauen. Der Bibeltext steht in 1. Samuel 1, Vers 7. Wir lesen dann, und es war ein Mann aus Ramathim Zophim, vom Bergland Ephraims, der hieß Elkanah, ein Sohn Jerochams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, eines Ephratiters. Er hatte aber 2 Frauen, die eine hieß Hannah, die andere Penina. Penina aber hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Dieser Mann ging nun Jahr für Jahr hinauf aus seiner Stadt, um den Herrn, der Herrscher, anzubeten und ihn zu opfern in Silo. Dort waren aber Hophni und Pinehas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. An dem Tag nun, als Elkanah opferte, gab er seiner Frau Penina und all ihren Söhnen, Töchtern Anteile vom Opfermahl. Hannah aber gab er einen doppelten Anteil, denn er hatte Hannah lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Widersacherin reizte sie sehr mit kränkenden Reden, um sie darüber zu erzürnen, dass der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Und so ging es Jahr für Jahr. So oft sie zum Haus des Herrn hinaufzog, kränkte jene sie so, dass sie weinte und nichts aß. Bevor wir uns den Text genauer angucken, möchte ich gerne noch ein paar Vorbemerkungen machen, was es bedeutet hat zur damaligen Zeit, also im alten Vorderen Orient, was es da bedeutet hat, eigentlich kinderlos zu sein. Es geht heute sehr stark darum, dass wir uns so gut wie möglich versuchen, in Hannah hineinzuversetzen, in ihre Gefühlslage. Trotzdem müssen wir also ein paar Sachen uns vorher anschauen. Ich meine, es ist heute schon unglaublich schwierig für ein Ehepaar, das ertragen zu können, wenn sie keine Kinder bekommen können. Also für eine Frau ist es unglaublich mit Schmerzen verbunden. Aber damals hat es noch ein paar Facetten mehr gehabt, die noch ein paar mehr Schwierigkeiten mit sich gebracht haben. Damals war es so, die Familie hatte einen sehr hohen Stellenwert, denn die Sippe bedeutete eigentlich die Lebensversicherung zur damaligen Zeit für dich. Ja, für dich und alle Beteiligten war die Familie eigentlich die Lebensversicherung. Ja, die hat dafür gesorgt, dass es dir gut gehen kann zur damaligen Zeit. Frauen aber, die keine Kinder bekommen konnten, waren nicht in der Lage, einen helfenden Beitrag für die Sippe zu leisten. Ja, weil sie den Fortbestand der Familie nicht gewähren konnten. Demzufolge waren Frauen in den Augen der Gesellschaft damals weniger wert, also Frauen, die keine Kinder gebären konnten. Und sie galten auch als verflucht und wurden herablassend von den anderen behandelt, was man auch an unserer Geschichte sehr deutlich sehen kann. Für die jüdische Frau, da kommt nochmal ein Problem mehr dazu, bei jüdischen Frauen war es so, es war das größte Vorrecht damals, wenn man den einstigen Messias gebären dürfte. Frauen aber, die keine Kinder gebären konnten, die hatten keine Aussicht darauf, jemals diese Frau sein zu können, weil sie keine Kinder gebären konnten. Das kommt bei der jüdischen Kultur nochmal erschwerend hinzu, dass diese Frau dann nochmal etwas minderwertiger eigentlich behandelt wird. Und ich finde, das wird auch sehr deutlich in unserer Geschichte. Nun, mal die Frage an euch, wenn ihr die Geschichte jetzt so vor Augen habt. Eine Frau, die ständig von einer anderen Frau gepiesackt wird dafür, dass sie keine Kinder bekommen kann. Ich möchte euch fragen, wie hat sich Hanna wohl gefühlt? Also minderwertig, ja. Wie ein Forrest Gump auch, ja. Verzweiflung, ein sehr gutes Wort. Zunächst mal, sie wird sich von der Gesellschaft abgelehnt gefühlt haben, vielleicht auch von Gott persönlich verflucht. Ich habe das mal mit einem Fragezeichen versehen. Sie hatte durch Penina eine Gegenspielerin vor Augen, die erfolgreicher war als sie selbst. Aber erschwerend hinzu kommt dann noch, dass diese Gegenspielerin ständig diese Unfähigkeit ihr unter die Nase reibt. Wir haben gelesen, jedes Jahr, jedes Mal, wenn die hinaufgezogen sind, hat sie ihr das so richtig unter die Nase gerieben. Wir können eigentlich sagen, Hanna war ziemlich schweren Anfechtungen ausgesetzt. Hanna war wahrscheinlich äußerst verzweifelt, gekränkt, gedemütigt. Und jetzt, hier sehen wir dann nochmal ein Bild davon, wie wir sehen, die eine Frau, wie sie wirklich darunter leidet und die andere Frau, die sich über sie erhebt und sich ja, über sie lustig macht vielleicht auch. Aber interessant ist, was Hanna jetzt macht. Was tut sie in ihrer verzweifelten Situation? Wir lesen weiter, Verse 9 bis 10. Eines Tages stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Eli, der Priester, saß eben auf seinem Stuhl beim Türpfosten des Tempels des Herrn. Sie aber, betrübt wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. Das heißt, was macht Hanna hier? Sie bringt all den Frust, all die Verzweiflung, all den Zorn, all den Ärger, den sie hat, den bringt sie vor Gott. Und ich finde, das ist etwas, was Hanna da sehr vorbildlich macht. Und das ist auch etwas, was ich euch als ersten Punkt so mitgeben möchte. Bringe deinen Frust vor Gott. Ich hatte mich so gefragt, so ein bisschen, warum ist es eigentlich gut, dass wir diesen Frust, diesen Zorn, diesen Ärger vor Gott bringen? Warum ist das gut? Und mir ist da so ein gewisses Interview eingefallen, das ich mal gehört hatte im Radio vor länger Zeit. Und das betrifft diese Person hier. Vielleicht kennt der ein oder andere den. Ulmen, genau, Christian Ulm, ist ein deutscher Schauspieler, ist eher so ein Comedy-Typ, also er ist mehr so ein lustiger Kerl. Er hat auch einen Film gedreht, der Film heißt Wer es glaubt, wird selig. In dem Film geht es eigentlich in erster Linie darum, dass man sich größtenteils über den katholischen Glauben lustig macht. Ich habe den Film selber nicht gesehen, es kann sein, dass er relativ blasphemisch ist, deswegen will ich ihn euch jetzt nicht unbedingt empfehlen. Interessant ist aber ein Interview, das Christian Ulm dazu gegeben hat. Christian Ulm hat selbst beim Glauben nichts am Hut. Und er wurde trotzdem gefragt, Herr Ulmen, wie stehen Sie denn zu gläubigen Menschen? Ja, aufgrund des Films wurde er dann damit konfrontiert, wie steht er denn zu gläubigen Menschen? Und Christian Ulmen hat gesagt, ich beneide diese Menschen. Warum? Er hat gesagt, er findet es so tröstlich, dass die einen Glauben haben können, mit dem sie all ihre Last und all ihren Frust vor einen Gott bringen können, der ihnen aus dieser Situation helfen kann. Er hat selber gesagt, am liebsten würde er das selber glauben können, aber seine eigene Logik steht ihm da im Weg. Aber ich finde, bei ihm wird so deutlich, der Mann hat nichts mit dem Glauben an den Hut und hat genau das verstanden. Bring deinen Frust vor Gott, denn bei Gott ist deine Last in den besten Händen. Das hat ein Mensch verstanden, der mit dem Glauben nichts am Hut hat. Ich selber muss sagen, ich habe jetzt auch so einige Situationen in meinem Leben bisher erlebt, wo ich sehr viel Frust erlebt hatte. Und ich habe mir auch selber, manchmal habe ich ein bisschen länger gebraucht, manchmal dauert es auch einfach, bis man diesen Schritt wagt. Aber ich muss selber sagen, bisher hat es sich jedes Mal gelohnt, sich bei Gott, ich sage es jetzt mal in jugendlicher Sprache, so richtig auszukotzen. So richtig all den Dreck abzuladen, den Ärger, den Zorn, einfach alles Gott hinschmeißen. Und ich sage euch, ich habe es bis heute nie bereut, das gemacht zu haben. Und ich mache euch wirklich Mut, Leute, wenn ihr Sachen habt, die euch so belasten und so ärgern, bringt sie vor Gott. Denn bei Gott ist die Last in den besten Händen. Wir gehen mal noch im Text weiter, weil wir jetzt auch noch was Interessantes sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wir lesen jetzt ein paar mehr Verse, die Verse 11 bis 19. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Herrscher, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Während sie nun lange vor dem Herrn betete, beobachtete Eli ihren Mund. Hanna aber redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, doch so, dass man ihre Stimme nicht hörte. Da meinte Eli, sie wäre betrunken. Und Eli sprach zu ihr, wie lange willst du betrunken sein? Gib deinen Wein von dir. Hanna aber antwortete und sprach, nein, mein Herr, ich bin eine Frau von beschwertem Gemüt. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte doch deine Magd nicht für eine Tochter Belials, denn aus großem Kummer und Betrübnis habe ich so lange geredet. Da antwortete ihr Eli und sprach, geh hin in Frieden, der Gott Israels gewähre dir deine Bitte, die du an ihn gerichtet hast. Das Interessante ist dann, was nun passiert. Sie sprach, lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. So ging die Frau ihren Weg und aß, und ihr Angesicht war nicht mehr so wie vorher, und sie sah nicht mehr traurig aus. Und am anderen Morgen machten sie sich früh auf und beteten an vor dem Herrn, und sie kehrten wieder um und kamen heim nach Rama. Und Elkana erkannte seine Frau, und der Herr gedachte an sie. Und es geschah, dass Hanna schwanger wurde. Und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Samuel, denn sagte sie, ich habe von dem Herrn erbeten. Das heißt, was wir jetzt hier erleben, ist, Hanna bekommt die Antwort und darf auch das Wunder erleben, dass Gott hier wirkt. Ja, wir lesen davon, dass Gott die Antwort gibt, aber wir müssen auch sagen, die Art und Weise, wie das abläuft, so wie Gott antwortet, ist doch ein bisschen überraschend für Hanna. Also da ist ein Priester, der sie erstmal zusammenfaltet, sie soll sich hier nicht so benehmen, wie sie das gerade macht, sie ist ja völlig betrunken, was soll denn das? Also die Art und Weise, wie das hier abläuft, ist doch sehr überraschend. Aber Hannah darf hier etwas erleben, was wir auch im Psalm 34, Vers 16 lesen können. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Dieser Vers erfüllt sich hier, hat sich an Hannah erfüllt. Und das ist das, was ich euch als Zweites gerne mitgeben möchte, ist, wenn ihr euch bei Gott, wenn ihr bei Gott euren Frust abgeladen habt, dann vertraut auch darauf, dass Gott Antwort geben wird. Ich möchte nochmal so ein bisschen die Situation mit euch genauer anschauen. Was glaubt ihr, wie hat sich Hannah gefühlt in dem Moment, sie betet gerade und dann kommt dieser Priester und sagt ihr, er faltet sie zusammen. Also er sagt zu ihr, du kannst dich hier nicht so benehmen, was du hier gerade machst. Was glaubt ihr, wie hat sich Hannah gefühlt in dem Moment? Ungerecht behandelt, ja. Also ich für meinen Teil wäre im ersten Moment erstmal total erschrocken gewesen, weil ich da am Beten bin, am Reden mit Gott und auf einmal kommt so ein Kommentar von hinten. Ich glaube, sie wird sich auch total missverstanden gefühlt haben, weil sie eigentlich ein aufrichtiges Anliegen hat und dann wird ihr was unterstellt, was gar nicht der Fall ist. Aber das Interessante ist, also wenn wir jetzt mal Eli betrachten, wir müssen eigentlich sagen, Eli verhält sich in dieser Situation komplett falsch. Also an der Situation gemessen, behandelt er sie relativ taktlos, kein Verständnis, er schätzt die Situation komplett falsch ein, unterstellt ihr was, was überhaupt nicht stimmt. Also komplett falsch und trotzdem redet Gott durch diesen Menschen. Priester ist auch nur ein Mensch, genau. Gott redet durch einen Menschen, der sich eigentlich in dieser Situation völlig falsch verhalten hat. Das bedeutet für uns, wir können darauf vertrauen, dass Gott Antwort gibt. Aber wir sollten uns im Klaren sein, dass es oft so ist, wie wir es nicht erwarten. Dass Gott oft so antwortet, wie wir es nicht erwarten. Ich komme nochmal zurück zu mir, wie ich das erlebt habe. Ich habe euch schon gesagt, ich habe in meinem Leben jetzt auch ein paar Situationen gehabt, die sehr frustrierend waren für mich. Und wo ich eben auch diesen Frust einfach vor Gott abgeladen habe. Und ich muss euch sagen, bisher hat Gott auch jedes Mal Antwort gegeben. Aber ich sage euch, jedes Mal war es auf eine Art und Weise, wie ich es nicht erwartet hätte. Es gab Situationen, da hat er mich über ein Jahr lang warten lassen auf Antwort. Und dann gab es genauso frustrierende Situationen, da hat er sofort geantwortet. Es gab Situationen, wo er eingegriffen hat, die sich, wie soll man sagen, relativ charismatisch angefühlt haben, also richtig Heiliger Geist und also gefühlsüberwältigend. Und dann genauso Situationen, die völlig unspektakulär waren, wo er geantwortet hat, wo es durch reine Vernunft irgendwie sich die Antwort erschlossen hat. Es gab Situationen, da war ich völlig alleine und ich habe die Antwort bekommen. Und es waren Situationen, wo Gott durch andere Menschen zu mir in der Gruppe gesprochen hat. Was ich euch dadurch mitgeben möchte, ist, ich bin mir sicher, dass Gott euch Antwort geben wird, aber immer auf seine Art und Weise, so wie er es für richtig hält. Und es hat oftmals damit zu tun, dass es nicht so ist, wie wir es erwarten. Ich möchte mit euch noch einen dritten Punkt anschauen. Als dritten Punkt habe ich jetzt etwas, was als Folge daraus sich entwickeln kann. Die Frucht aus dem, was wir jetzt betrachtet haben. Bisher haben wir gesagt, wir sollen den Frust bei Gott abladen und auch erwarten, dass Gott Antwort geben kann oder Antwort geben wird. Und was nun im Text passiert, ist das, was Gott daraus entwickeln kann. Daraus, dass ein Mensch so schwere Anfechtungen erlebt hat und trotzdem zu Gott gekommen ist. Und wir lesen jetzt weiter, was was sich daraus entwickeln wird. Und sobald sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf, samt drei Jungstieren, einem Efa Mehl und einem Schlauch Wein, und brachte ihn in das Haus des Herrn nach Silo, aber der Knabe war noch sehr jung. Und sie schlachteten einen Jungstier und brachten den Knaben zu Eli, und sie sprach: Ach, mein Herr, so wahr deine Seele lebt, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Herrn zu beten. Ich habe um diesen Knaben gebeten und nun hat mir der Herr meine Bitte gewährt, die ich an ihn gerichtet habe. Darum übergebe ich ihn auch an den Herrn. Alle Tage seines Lebens sei er dem Herrn übergeben. Und dort betete er den Herrn an. Auch hier jetzt wollen wir uns versuchen, wieder ein bisschen in Hannah hineinzuversetzen. Was glaubt ihr? Was hat Hannah das Kind bedeutet, nachdem sie ihr ganzes Leben lang eigentlich nicht fähig war, Kinder zu gebären? Und jetzt darf sie ein Wunder erleben, dass Gott ihr ein Kind schenkt. Ich frage euch, was hat ihr dieses Kind wohl bedeutet? Ich höre es. Ne? Also das Kind muss das Ein und Alles gewesen sein. Das Wertvollste, was sie wohl je in Händen hat getragen. Das wird ihr dieses Kind bedeutet haben. Aber was macht Hannah? Und das finde ich, das ist richtig stark, was sie jetzt macht. Hatten wir schon gesagt, das Kind muss das Ein und Alles gewesen sein. Aber Hannah hält nicht an ihrem Kind fest, sondern sie erinnert sich an ihr Gelübde, das sie vor dem Herrn abgelegt hat. Und wir müssen sagen, sie übergibt eigentlich das Wertvollste, was sie hat in ihrem Leben, das übergibt sie wieder an ihren Gott. Und ich möchte euch so als dritten Punkt auch mitgeben: Leute, gib das Wertvollste, was du hast, auch an deinen Gott. Ich habe mal so ein bisschen noch in der Geschichte der Menschheit so rumgestöbert nach Menschen, die auch komplett ihre Sachen an Gott abgegeben haben und was sich daraus entwickelt hat. Und ich bin auf eine Person gestoßen, die wir hoffentlich alle kennen, also ich glaube, die kennen wir alle, und es hat mit diesem Bild zu tun. Kann mir jemand sagen, wer das hier sein soll? Das hier ist Dr. Martin Luther. Ich weiß nicht, wie gut ihr die Geschichte so kennt von ihm, aber Martin Luther war eigentlich anfangs seines Lebens, die ersten 20 Jahre, auf einem sehr guten Weg, Anwalt zu werden. Ja, also man hat damals schon gemerkt, Martin Luther war sehr intelligent, war sehr schlau. Und zur damaligen Zeit muss man sagen, also wer Anwalt war, wer Advokat war, der war in der Oberschicht der Gesellschaft angekommen. Also denen ging es richtig gut. Ja, sie hatten Geld, sie hatten Ansehen, Respekt vor den Leuten. Also wer diesen Job hatte, dem muss es wirklich gut gegangen sein damals. Und was passiert nun? Eines Tages läuft Martin Luther über den Feldweg nach Hause und gerät in einen Sturm und wird dann fast vom Blitz getroffen. Und er hat so Todesangst, dass er sich sagt: Wenn ich aus dieser Situation hier lebend rauskomme, dann werde ich mein ganzes Leben wegschmeißen, werde ins Kloster gehen und mein ganzes Leben für Gott hingeben. Ja. Damals war er noch sehr vom katholischen Glauben geprägt, da hatte er zur heiligen St. Anna gebetet in dem Moment. Aber trotzdem wird deutlich, dieser Mann war bereit, sein ganzes Leben aufzugeben und für Gott hinzugeben. Und ich frage euch, was ist daraus entstanden? Also wir wissen es alle, Martin Luther hat die Reformation durchgebracht und durch ihn haben Millionen Menschen wieder Zugang zur Bibel finden können und durch ihn sind Millionen Menschen zum Glauben gekommen. Also der hat eigentlich den ganzen Erdball fast erschüttert, also mindestens Europa, wahrscheinlich noch mehr. Aber weil ein Mensch sein Leben komplett hingegeben hat für Gott, weil er sein Wertvollstes abgegeben hat, weil er das losgelassen hat, was ihn am meisten gefangen nimmt. Allein aufgrund dieser Tatsache sind Millionen Menschen zum Glauben gekommen. Und bei Hannah ist es ähnlich. Bei Hannah Hannah selbst, aufgrund von ihr sind jetzt nicht Menschen zum Glauben gekommen, aber dieser Sohn, der da großgezogen wird, der hat eine ganze Nation gesegnet. Eine ganze Nation ist gesegnet worden. Warum? Weil eine Hannah bereit war, das Wertvollste, was sie hat, an Gott hinzugeben. Ich möchte euch an der Stelle noch abschließend eine Geschichte erzählen von einem Freund, den ich kennengelernt hatte im Wuppertal damals. Der Freund hieß Johnny und Johnny hat mir seine Geschichte erzählt. Johnny hatte ein Auto, das hat er geliebt über alles, VW Käfer. Er hat es geliebt, ja, hier ist schon breite Zustimmung. Der hat dieses Auto geliebt und er hat es so geliebt, er hat ständig an diesem Auto rumgebastelt, rumgeschraubt, repariert. Es war sein absolutes Ein und Alles. Er war so begeistert von diesem Auto. Aber Johnny hat gemerkt, mit der Zeit nimmt das Auto so viel Platz in seinem Leben ein, dass er die Gemeinde vernachlässigt hat, dass er nicht zum Gottesdienst gegangen ist, sondern sonntags morgens lieber am Auto rumgeschraubt hat. Und er hat mit der Zeit immer mehr erleben müssen, dass sein geistiges Leben total im Bach runterfährt. Und irgendwann merkt Johnny, er kann es nicht fester, er muss das Wertvolle Gott abgeben, er muss es loslassen. Und eines Tages ringt er sich dann dazu durch, dieses Gebet an Gott zu richten und sagt, Herr, du weißt, ich liebe dieses Auto, aber wenn du es willst, dann nimm es mir weg. Wenn du es willst, nimm mir dieses Auto weg. Ein paar Tage später kommt Johnny nach Hause. Blaulicht vor der Haustür. Er steigt aus, es ist die Feuerwehr. Ja, ihre Garage ist komplett abgebrannt. Und was stand in der Garage natürlich? Sein VW-Käfer. Aber die Geschichte ist da noch nicht zu Ende. Der Feuerwehrmann sagt zu ihm, wir haben hier noch was für Sie. Er führt ihn zum Kofferraum. Er macht den Kofferraum auf. Er hat mir gesagt, er hat damals noch einen Schlafsack drin gehabt. Der ist komplett zerschmolzen. Also der ganze Laden hat komplett gebrannt. Aber es haben zwei Sachen, als hätten sie nie einen Kratzer abbekommen, haben zwei Sachen überlebt. Und wisst ihr, was diese zwei Sachen waren? Das eine war seine Bibel, das andere waren seine Sandalen. Und genau ab diesem Zeitpunkt hat Johnny kapiert, Junge, du sollst deine Sandalen anziehen und dieses Wort den Menschen verkünden. Leute, ich habe in meinem Leben bisher keinen einzigen Menschen kennengelernt, der so ist wie Johnny. Was glaubt ihr, wie begeistert der von Gott redet? Was glaubt ihr, wie viel Segen der für andere Menschen gebracht hat? Er hat damals in der Gefährdetenhilfe damit gearbeitet. Und also du hast noch nie so einen wertvollen Mitarbeiter fürs Reich Gottes. Das habe ich persönlich bisher noch nicht erlebt, muss ich ehrlich sagen. Und warum ist er das geworden? Weil er das Wertvollste, was er hatte, an Gott abgegeben hat. Wenn du bereit bist, das Wertvollste, was du hast, an Gott abzugeben, dann wird Gott große Taten in deinem Leben vollbringen können. Wir sehen es an der Hannah, wir sehen es an dem Martin Luther, wir sehen es an dem Johnny. Ich glaube, Gott kann genauso große Taten auch durch dich vollbringen, wenn du bereit bist, das Wertvollste, was du hast, an ihn abzugeben. Ich möchte zum Abschluss dann nochmal zusammenfassen. Ja, wenn wir in schweren Zeiten Gott vertrauen wollen, wenn wir Anfechtungen haben, wenn wir Frust erleben, dann hatten wir gesagt als erstes, bring deinen Frust vor Gott, weil bei Gott ist deine Last in den besten Händen. Wir haben als zweites gesagt, vertraue auch darauf, dass Gott dir die Antwort geben wird. Ja, aber sei dir im Klaren, dass die Antwort oftmals so ist, wie man es nicht erwartet. Und als Folge daraus haben wir gesagt, gib dein Wertvollstes an Gott. Und dann wird Gott große Taten in deinem Leben vollbringen können. Amen.